Ich finde diese Regelung immer noch lächerlich, weil es geht ja darum, dass ich in 4 Monaten, wenn ich einen neuen oder mehr als einen Sexualpartner hatte, dass ich dann immer noch kein Blut spenden darf. Ich bin Mensch zweiter Klasse. Mein Blut ist ein Blut zweiter Klasse und deswegen bin ich tatsächlich bis heute nie wieder Blut spenden gewesen.
Erwachsen werden? Lass machen. Der IKK Classic Coming of Age Podcast mit Vivi Hähne und Gästen.
Ein Cappuccino bitte und ein Wasser. Danke. Ihr glaubt gar nicht, was ich heute herausgefunden habe. Mich hat ein ganz aktuelles Thema beschäftigt, denn vor kurzem war ja der Weltblutspendetag. Und an dem Tag soll daran erinnert werden, wie wichtig Blut zum Beispiel für Krankenhäuser ist. Man braucht das jetzt ja nicht nur bei Katastrophen, sondern auch im ganz normalen Klinikalltag. Aber die Sache ist, es gibt immer weniger Menschen, die Blut spenden. Na, da bekommen wir dann natürlich irgendwann ein Problem. Und das Krasse dabei ist, obwohl es viel zu wenig Blut und zu wenig Spender gibt, werden viele homosexuelle Männer, die zum Spenden kommen, oft wieder nach Hause geschickt. Ich habe das gar nicht mehr aus dem Kopf bekommen und mich deshalb mit Benny Bauerdick unterhalten. Er ist Radiomoderator und Fernsehreporter und seine Themen sind vor allem so alles Zwischenmenschliche, alles rund um Beziehung, Liebe und Freundschaft. Er macht sich aber auch sehr aktiv stark für die queere Community und für Menschen mit Behinderung. Ich habe mit ihm über das Blutspenden gesprochen und wir sind dann sehr schnell auf das generelle Thema der Diskriminierung gekommen. Er kann da nämlich sehr gut aus eigener Erfahrung sprechen, da er homosexuell ist und es nicht immer so leicht damit hatte oder eben hat. Aber erstmal wollte ich von ihm wissen, wie das bei seiner Blutspende war. Ich meine, er war ja schon mal bei einer, oder?
Tatsächlich ein einziges Mal. Ich glaube, ich war irgendwie so 18. Da war der Blutspendedienst bei uns damals am Gymnasium. Da habe ich das gemacht. Und danach ehrlicherweise nie wieder. Auch, ich glaube auch, weil ich das so ein bisschen boykottiert habe und gedacht habe, mein Blut in Anführungszeichen ist ja eh nicht gut genug, weil ich bin ja ein Mann, der Sex mit Männern hat. Und nach meinem Outing oder nach meinem Coming Out hat sich das irgendwie ja, für mich nicht richtig angefühlt, weil ich mir dachte, ich bin Mensch zweiter Klasse, mein Blut ist ein Blut zweiter Klasse und deswegen bin ich tatsächlich bis heute nie wieder Blutspenden gewesen.
Wie war das bei den Blutspenden, als du da warst? Wie wurde die Unterscheidung gemacht oder an welcher Stelle wurde es für dich ja, unangenehm?
Ich muss noch dazu sagen, ich war damals oder glaubte damals noch heterosexuell zu sein und war noch in einer Beziehung mit einer Frau, hatte eine Freundin damals. Aber man muss ja vorab einen Fragebogen ausfüllen, in welchem Land, also so war das damals, in welchem Land war man irgendwie zuletzt, wo hat man vielleicht Urlaub gemacht, gehört man zu einer Risikogruppe, arbeitet man in einem Dienstleistungsbereich wie Prostitution oder hat man eben als Mann Sex mit Männern und das musste man ankreuzen. Und das hat mich sehr getriggert. Und das, obwohl ich irgendwie noch nicht so ganz offiziell homosexuell war, habe ich gedacht, warum muss ich das denn jetzt hier angeben? Mein Blut wird doch sowieso nochmal kontrolliert, ob das überhaupt weitergegeben darf. Da ist ja eben immer das Argument von schwule Männer haben eben sehr häufig wechselnde Geschlechtspartner, sehr häufig eben HIV. Und das ist ja der Grund, warum das Blut dann quasi aussortiert wird. Aber daraufhin wird es ja kontrolliert, auch bei heterosexuellen Menschen.
Wie ist das denn jetzt heute? Jetzt gab es ja diese Änderung der Regelung. Würdest du jetzt heute gerne Blut spenden gehen wollen und dich da anders fühlen als damals? Oder wie findest du jetzt die Regelung heute?
Ich finde diese Regelung immer noch lächerlich, weil es geht ja darum, dass ich in 4 Monaten, wenn ich einen neuen oder mehr als einen Sexualpartner hatte, dass ich dann immer noch kein Blut spenden darf. Und ich finde das einfach, ich finde das lächerlich, ich finde das diskriminierend, weil ich komme ja nicht mit einem Scheckheft dahin, wo ich sage, guck mal hier, das sind die Männer, mit denen ich Sex hatte. Das heißt, das kann ich ja überhaupt nicht, ich kann das ja auch gar nicht beweisen. Ich will das auch gar nicht beweisen, weil ich mich dafür nicht rechtfertigen muss. Und was mich daran auch echt ärgert und was ich einfach auch nach wie vor diskriminierend finde, ist, dass bei Heterosexuellen ist es so, dass die kein Blut spenden dürfen, wenn sie mehr als 3 hatten. Bei mir ist es im selben Zeitraum nur ein neuer Sexualpartner, bei Heteros sind es 3. Und ich bin mir nicht so sicher, ob Heterosexuelle, die in 4 Monaten 3 neue Sexual- und Geschlechtspartner hatten, ob die so verantwortungsbewusst beispielsweise mit Kondom verhütet haben oder sich dessen bewusst sind. Und es ärgert mich, dass da unterschieden wird zwischen Hetero- und Homosexualität. Und ich finde auch, wenn man auch so ja eben tatsächlich in unsere Nachbarländer schaut, da gibt es andere Regelungen. Österreich ist da lockerer, Großbritannien ist da lockerer, wo es völlig egal ist. In Österreich gibt es diese 3x3-Regelung. Das heißt, egal ob du schwul, lesbisch oder hetero bist, wenn du in 3 Monaten oder in den letzten 3 Monaten 3 wechselnde Geschlechtspartner hattest, dann darfst du 3 Monate kein Blut spenden. Und dann ist es egal, ob du Mann oder Frau liebst. Und ich finde, da müssen wir in Deutschland einfach noch hinkommen. Ja, schön, dass wir ein bisschen gelockert haben letztes Jahr, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben.
Sehe ich ganz genauso. Und vor allem wird damit ja auch wieder so ein bisschen suggeriert, okay, du könntest jetzt bei dieser Angabe lügen, du könntest dich jetzt verstellen und was anderes da angeben und dann geht's, dann kommst du durch. Also wenn du dich verstellst und nicht du selbst bist, dann ist es okay. So, das wird auch ein bisschen vermittelt, ne?
Ja, es ist lächerlich. Die wollen ja quasi betrogen werden von mir. Also, weil es ist ja klar, dass mein Blut trotzdem kontrolliert wird. Das heißt, ich kann 7 Geschlechtspartner gehabt haben und dann sage ich einfach, nö, ich hatte keinen, ich hatte nur einen. Und dann interessiert es keinen. Also es ist natürlich auch auf einer krassen Vertrauensbasis, aber ich finde es einfach nach wie vor schwierig, weil ich finde, dass das einfach nicht kontrolliert werden kann.
Krass, ein Mensch zweiter Klasse, Blut zweiter Klasse, das sind schon echt krasse Aussagen von Benny. Und ich meine, wir brauchen ja Blut, also wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, da so zu denken und eine so große Gruppe auszugrenzen. Mich hat dann auch noch interessiert, wie es Benny so im Alltag geht, ob er da auch so deutliche Diskriminierung erlebt wie bei der Blutspende oder ob es eher so die Ausnahme bleibt. Aber erstmal habe ich ihn gefragt, wie eigentlich sein Coming-out war. Bestimmt auch gar nicht mal so einfach.
Es ist halt immer so ein sehr, sehr langer Prozess tatsächlich. Und man spricht ja sogar auch in der Soziologie beispielsweise oder auch in der Community von einem inneren und von einem äußeren Coming-out. Und ich glaube, das innere Coming-out dauert bei queeren Menschen wahnsinnig lange, über Jahre, weil man das natürlich spürt. Und natürlich hatte ich als Kind oder als Teenie, habe ich schon gespürt, dass ich Männer anziehender oder attraktiver finde, habe aber überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet. Weil es zu meiner Zeit auch einfach keine Vorbilder gab und gar nicht so klar war, das bedeutet jetzt, ich bin schwul und ich darf auch so schwul leben, sondern da haben wirklich in meinem Umfeld, ich komme aus einem kleinen Dorf im Sauerland, da haben einfach irgendwie die Vorbilder gefehlt und das hat echt lange gedauert, bis ich das so selbst auch akzeptiert habe, weil sich das über Jahre so angefühlt hat, dass ich irgendwie anders bin als andere. Auf einmal haben alle irgendwie Freundinnen oder Freunde und ich dachte irgendwie immer so, ich weiß gar nicht, ob ich das will oder ob ich das brauche. Und ich konnte das nie so wirklich klar formulieren. Und als ich dann nach meinem Abitur, nach meinem Zivildienst, habe ich mich tatsächlich nach 2 Jahren dann von meiner Freundin getrennt und bin dann auch weg aus dem Sauerland, erstmal in eine Großstadt. Und da habe ich das dann ausgelebt und da habe ich dann ja auch dazu gestanden und mich dann auch nach und nach bei Freunden und bei der Familie geoutet.
Also dein inneres Coming-out war quasi, dass dir bewusst geworden ist, was du möchtest, wer du bist und so weiter. Und das äußere Coming-out, so hattest du es, glaube ich, genannt, ne, war dann, dass du auch anderen nach und nach davon erzählt hast.
Genau, ja.
Okay. Ja, klingt nach einer wichtigen und spannenden Unterscheidung auf jeden Fall, ne?
Ja, weil ich glaube, das unterschätzt man, dass das innere Coming Out eben ein Prozess ist, der über ganz, ganz viele lange Jahre dauert. Weil ich glaube, die wenigsten merken mit 10, 11, 12, 13, oh, ich finde Männer attraktiv, das heißt, ich bin schwul. Solche Menschen wird es bestimmt auch geben, aber ich glaube, bei dem Großteil von queeren Menschen ist es wirklich so, dass dieser Prozess einfach echt sehr lange dauert.
Und wie war das dann, als du dein äußeres Coming-out hattest und anderen davon erzählt hast? Wie wurde darauf reagiert?
Ich muss sagen, tatsächlich fast durchweg positiv. Also meine Eltern haben schon lange damit gehadert. Die hatten anfänglich auch wirklich ein Problem damit. Vor allem meine Mutter, das hat mich überrascht. Ich dachte eigentlich, dass die damit total gut klarkommt. Aber dann kamen solche Sätze wie, aber ich will doch gerne Enkel haben. Und sie hatte auch einfach Angst, dass ja, mir dadurch vielleicht irgendwie Dinge im Leben verbaut werden oder ja, mir irgendwie vielleicht was passieren könnte. Ich glaube, das war immer noch so ein Bild im Kopf meiner Mutter, dass Schwule vielleicht auch sich alle mit HIV anstecken und sterben. Also so ein Bild, was es irgendwie in den 80er, 90ern gab. Und meine Freunde und auch der Großteil meiner Familie hat dann gesagt, ja cool, endlich stehst du zu dir selbst. Wir haben es schon all die Jahre gewusst und wir freuen uns sehr, dass du endlich der sein kannst, der du bist.
Okay, schön. Haben denn immer alle Menschen so auf dich reagiert?
Tatsächlich in meinem engeren Umfeld ja. In meinem engeren Umfeld, Freundes- und Bekanntenkreis, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das jemand nicht akzeptiert oder für die Leute wirklich auch in Ordnung ist. Aber nichtsdestotrotz, und das merke ich auch heute noch, in einer eigentlich ja doch sehr bunten und vielfältigen Stadt wie Köln, dass es Menschen gibt, die da mit Abneigung drauf reagieren und mit Hass drauf reagieren. Ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren damals mit meinem Ex-Mann durch die Stadt gelaufen bin und wir sind über den Bürgersteig gelaufen und uns kam irgendwie ein Fahrradfahrer entgegen, der uns irgendwie fast umgefahren hat. Und habe ich gesagt, das hier ist ein Bürgersteig, kein Fahrradweg. Und dann hat er hinterher gebrüllt, dass es auch kein Schwuchtelsteig sei und hat dann ja quasi uns noch hinterhergespuckt. Und das sind Dinge, die nicht oft passieren, aber die passieren und die sitzen sehr tief. Also das sind Dinge, die man nicht so schnell vergisst, wenn dich jemand quasi aufgrund deiner sexuellen Orientierung anfeindet. Und das ja eigentlich nur, obwohl ich einen Menschen liebe und nichts Böses getan habe oder nichts Falsches getan habe.
Wow, also das muss ich erstmal verdauen, dass Benni auf der Straße so übel angemacht und beschimpft wird. Also allein in dem Schema zu denken, da läuft ja schon was falsch. Aber es dann auch noch laut auszusprechen und jemanden so bewusst und aktiv anzufeinden, das macht mich schon sprachlos. Das heißt, wir haben Diskriminierung bei der Blutspende, die ziemlich offen stattfindet. Und ganz offene, krasse Diskriminierung auf der Straße, die auch echt gefährlich werden kann. Ich habe Benni dann gefragt, ob Diskriminierung nicht auch in ganz anderen Situationen stattfindet, also eher so subtil. Ob das oft vorkommt oder ob das vielleicht sogar ziemlich alltäglich ist?
Ich bin mir immer nie so sicher, weil Diskriminierung ja nicht immer sehr offensichtlich ist. Also wenn mir jemand hinterher spuckt und sagt, du Schwuchtel, dann ist das sehr klar und deutlich, dass ich da angegangen werde. Aber ich glaube, vieles passiert unterschwellig. Ich habe manchmal keine Jobs bekommen und vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich nicht qualifiziert genug war. Das kann durchaus sein. Da bin ich sehr selbstkritisch und sehr realistisch. Aber ich glaube, dass auch so eine Art von Diskriminierung oder auch Homofeindlichkeit oft unterschwellig passiert.
Wo fängt es denn für dich an? Was würdest du sagen?
Das ist immer so schwierig, finde ich, tatsächlich zu sagen, wo fängt Diskriminierung an? Es ist wirklich nur dieses Ding von, ich habe einen Job nicht bekommen oder ich bin angefeindet worden. Ich finde, Diskriminierung ist etwas, was alltäglich stattfindet. Queere Menschen haben in ihrem Alltag das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Dass wir überhaupt noch davon reden, dass man ein Coming-out haben muss, dass man rauskommen muss. Warum? Warum muss ich rauskommen? Aus was denn? Ich glaube, dass all das eine Form von Diskriminierung ist, dass wir in einer Welt leben, in einer Gesellschaft leben, wo Menschen auch glauben, über uns und über unsere Sexualität reden zu dürfen und urteilen zu dürfen. Und man spricht ja manchmal auch von dem Begriff des Alltagsrassismus. Und ich glaube, dass es sowas eben auch in Bezug auf homosexuelle oder queere Menschen gibt. Dass man das gar nicht so klar definieren kann, sondern etwas so unterschwellig irgendwie mitschwingt.
Ich finde es ganz spannend, dass du gerade gesagt hast, warum muss es eigentlich so ein Coming-out geben? Warum wird Heterosexualität als das Normale gesehen und alles andere, dafür braucht man ein Coming-out? Ne, man könnte ja auch
einfach offen auf jeden Menschen zugehen und nicht die Heterosexualität, also nicht das als Grundlage nehmen, davon ausgehen, sondern generell immer offen fragen, okay, wie ist das denn bei dir? Ja, finde ich einen schönen Gedanken. Was kann ich denn, also du hast gerade auch so den Vergleich gemacht zum Alltagsrassismus. Da finde ich, kommt man auch schnell in eine Position, wo man Angst hat, sich vielleicht falsch zu verhalten. Vielleicht gerade als jemand, der nicht homosexuell ist oder nicht viel mit Betroffenen zu tun hat. Was würdest du denn jemandem raten, der sich wirklich bemühen möchte, da auch nicht in die Falle zu tappen, vielleicht unabsichtlich irgendwen zu diskriminieren im Alltag?
Ich glaube, wichtig ist es, Interesse zu zeigen, Fragen zu stellen und mit Menschen in Austausch zu gehen, weil das ist mir total wichtig. Es gibt auch kein richtig oder falsch. Und wir alle machen Fehler in unserem Alltag. Und vielleicht wähle ich auch mal die falsche Formulierung oder bei non-binären Menschen das falsche Pronomen oder bei Trans-Menschen die falsche Beschreibung über ihren Körper oder über ihre Geschlechtsmerkmale. Und ich finde das total wichtig, dass wir Fehler in Anführungszeichen machen dürfen, wenn wir sie nicht mit Absicht tun. Und da ist es mir einfach total wichtig, dass Menschen Fragen stellen, und zwar neugierige, interessierte Fragen stellen und nicht urteilen. Und ich glaube, das würde in ganz, ganz vielen Bereichen innerhalb unserer Gesellschaft, glaube ich, helfen. Und das vielleicht auch genauso klar und offen zu kommunizieren, zu sagen, du hör mal, ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich die richtige Formulierung? Darf ich sagen, du bist schwul oder muss ich sagen, du bist homosexuell? Ich bin unsicher, womit fühlst du dich denn wohl oder womit fühlst du dich vielleicht auch angegriffen? Und ich glaube, wenn man da in so eine ganz offene und ehrliche Kommunikation miteinander kommt, dann fühlt sich auch niemand diskriminiert oder angegangen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist immer ein guter Weg, ne, zu fragen, wenn man sich unsicher ist. Wie soll ich was formulieren? Darf ich das so sagen? Wie soll ich dich ansprechen? Oder ist es für dich in Ordnung, wenn ich das und das sage? Das trifft auf ganz, ganz viele Bereiche zu, ne? Egal, ob es jetzt um Homosexualität geht, um non-binäre Personen, um Rassismus, um Menschen mit psychischen Erkrankungen, ja. Und du würdest auch bestätigen, du fühlst dich dann nicht angegriffen, sondern du bist froh, wenn jemand fragt, oder? Hört man so raus?
Ja, absolut, weil ich finde auch, das ist nämlich noch ein Punkt, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als nur in Stereotypen und Klischees zu denken, weil das ist das, wie oft passiert das, dass ich gefragt werde, wer ist denn bei euch in der Beziehung der Mann und wer ist die Frau? Das ist eine Frage, das sage ich dir ganz ehrlich, da wäre ich sauer, weil ich finde das einfach übergriffig und da geht es nicht nur um Sexualität, sondern da geht es auch um so ein krasses Geschlechter-Schubladendenken, was ich irgendwie echt nicht cool finde. Und ich finde, auf solche Fragen könnte und sollte man vielleicht verzichten. Aber mir fällt gerade tatsächlich auch noch eine Situation ein in Sachen Diskriminierung, die hatte ich vor Jahren mal mit meinem Ex-Freund. Oder das ist uns immer wieder passiert. Das passiert mir auch heute noch, wenn ich mit meinem Freund in einem Hotel einchecke und wir ein großes Bett gebucht haben, werden wir aber beim Check-in an der Hotelrezeption immer gefragt, ist das richtig oder wollen Sie zwei alleinstehende Betten haben? Und das meinen die Menschen überhaupt nicht böse, sondern immer ja wirklich nur gut gemeint. Und ich denke mir jedes Mal, nein, das ist schon alles richtig. Es ist irgendwie unangenehm. Oder früher war es mir sehr unangenehm. Inzwischen bin ich so, dass ich voller Stolz dann da stehe und sage, nee, das ist schon richtig so. Wir sind ein Paar. Wir schlafen in einem Bett. Auch das nehme ich niemandem böse, weil ich finde ja auch cool, dass die Leute das dann irgendwie ansprechen. Aber das sind so Dinge, die im Alltag tatsächlich echt oft passieren.
Ja, gerade so mit der Frage, ist das denn richtig mit dem großen Bett, wird ja direkt quasi nochmal ausgesprochen, ne? Ist das also angezweifelt, dass das richtig ist mit dieser Beziehung irgendwie, ne? Du sagst jetzt, mittlerweile kannst du das mit Stolz sagen, ja, das ist richtig so. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nicht immer so war, ein Prozess war, da kannst du vielleicht gleich was zu sagen, oder dass es auch Menschen gibt, die das jetzt vielleicht hören, denen es nicht oder noch nicht so geht, dass sie das dann mit Stolz so sagen können. Was würdest du so jemandem denn raten, oder wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
Ich sag kurz erst, wie ich da hingekommen bin. Also auch das war, glaube ich, für mich ein total langer Prozess. Als mein inneres und äußeres Coming-out durch war und ich gesagt habe, ich bin schwul, habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich endlich der, der ich bin. Und jetzt, jetzt bin ich frei und fühle mich frei und kann offen leben. Und ich habe aber eben tatsächlich auch zuletzt jetzt 2 Jahre noch mal eine Therapie gemacht und das ist auch ein Stück weit die Folge gewesen meines Outings, meiner Homosexualität, dieses Gefühl von, ich bin anders, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ich muss mehr geben dafür, dass mich Menschen lieben und auch so akzeptieren, wie ich bin. Und auch das war tatsächlich noch mal ein langer Prozess. Ich habe viel geweint, ich habe viel über mich verstanden und ich sage immer, dass es für mich nochmal quasi mein drittes Coming-out war, weil ich jetzt noch mehr über mich selbst verstanden habe, dass ich nie schlecht war, so wie ich, oder dass ich nicht schlecht bin aufgrund meiner sexuellen Orientierung oder ich bin kein schlechter Mensch, weil ich schwul bin und das ist nichts, wofür man sich schämen muss und das ist auch nichts, was man sich aussucht und mir ist es immer wichtig, jungen Menschen, allen Menschen zu sagen, sei verdammt nochmal der, der du bist und der, der du sein willst, weil wir sind alle unterschiedlich und jeder hat Talente oder Dinge, die er besonders gut kann. Und ich glaube, das ist total wichtig, auf sich zu hören und mutig zu sein. Da gehört auch eine ganze Portion Mut dazu, rauszukommen und zu sagen, das bin ich und so will ich leben. Aber ich glaube, da kann ich die Menschen nur ermutigen, weil es sich so gut anfühlt, wenn man das dann irgendwann kann.
Ich fand das schon echt beeindruckend, was Benny da erzählt hat. Und ich muss sagen, Hut ab für jegliche diskriminierende Erfahrungen, die er erleben musste und ja auch überwunden hat. Und natürlich auch für die Entwicklung, die er hingelegt hat. Er hat ja insgesamt von 3 Coming-outs berichtet. Mich hat das Gespräch auf jeden Fall noch sehr zum Nachdenken angeregt. Benny wird ja sicherlich nicht alleine sein mit seinen Erfahrungen, sondern es gibt bestimmt auch noch sehr viele andere Menschen, denen es ähnlich geht. Und das muss ja auch nicht nur immer die Sexualität betreffen, sondern es gibt leider noch viele andere Punkte, die eben zum Anlass für Diskriminierung genommen werden. Vor dem Hintergrund fand ich es noch erstaunlicher und krasser, dass dann teilweise auch an offizieller Stelle, wie jetzt bei der Blutspende zum Beispiel, zwischen Menschen unterschieden wird, ganz klar, die eigentlich total gleich sind. Das hat mich auf jeden Fall noch gut beschäftigt. Ich nehme aber aus dem Gespräch auch mit, dass es für Benny eben ganz wertvoll war, sich aktiv Hilfe zu suchen. Also zum einen, indem er mit seinen Liebsten geredet hat, aber natürlich auch, indem er eine Therapie gemacht hat, von der er ja sagt, dass sie ihm sehr geholfen hat. Und das würde ich eigentlich auch jedem raten, der jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation steckt. Öffne dich anderen gegenüber und sprich mit deinen Freunden, deiner Familie oder sonstigen Vertrauenspersonen, die du in deinem Leben hast, darüber. Es kann auch sehr helfen, wenn du dir bewusst machst, was dich als Person eigentlich ausmacht. Dafür kannst du dich zum Beispiel fragen, was mag ich an mir? Was kann ich besonders gut? Was ist meine beste Eigenschaft? Und wofür schätzen mich eigentlich andere? Wenn dir das schwerfällt, diese Fragen zu beantworten, so geht es leider sehr, sehr vielen Menschen, dann frag doch mal deine Freunde oder Familie oder die Personen, die dir eben wichtig sind, wie sie diese Fragen über dich beantworten würden. Und ich bin mir sicher, dann bekommst du ganz viele Ideen. Und natürlich gibt es auch Anlaufstellen, bei denen du dir Hilfe suchen kannst, wenn du Diskriminierung erlebst. Wir haben da in den Shownotes einiges für dich verlinkt. Wenn dich das Thema Diskriminierung auch so beschäftigt wie mich oder du vielleicht Erfahrungen damit gemacht hast, dann schreib mir gerne über den Instagram-Kanal der IKK Klassik. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, von dir zu lesen. Okay, ich muss so langsam los. Die Rechnung bitte. Und ihr vergesst bitte nicht, geht unbedingt Blut spenden. In 14 Tagen treffen wir uns dann wieder hier in meinem Lieblingscafé. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Hunderttausende Dinge, die wir auf dem Plan haben. Jetzt oder nie heißt ab sofort schaffen wir Tatsache. Von jetzt auf gleich Checklisten abpacken. Lass machen. Lass machen.